Glauben zum Zentrum der Geschichte, zum Anker in der Zeit, zu dem Gott, der uns liebt und der zu uns reden möchte. Und jetzt ist ein guter Moment, um deine Bibel rauszuholen, die du ja sicher mitgebracht hast. Das haben wir uns ja vorgenommen für dieses Jahr, unsere Bibeln mitzunehmen. Wer noch eine, kann sich hinter schnell eine holen. Wir haben noch ein paar, die man sich holen kann. Und dann freue ich mich, dass uns der Freddy heute Morgen das Wort Gottes liest. Ihr könnt ja schon mal aufschlagen, im 5. Mose, Kapitel 6.
Ihr sollt Gott von Herzen lieben. Dies sind die Gebote, Ordnungen und Weisungen, die ich euch im Auftrag des Herrn, eures Gottes, weitergeben soll. Ihr sollt euch daran halten, wenn ihr das Land besitzt, in das ihr nun hinüberzieht. Euer ganzes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, haben. Befolgt seine Ordnungen und Gebote, die ihr von mir bekommt. Dann werdet ihr lange leben. Hört also gut zu, ihr Israeliten, und tut, was der Herr euch sagt. Dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet in einem Land wohnen, in dem Milch und Honig fließen. Und ihr werdet dort viele Kinder haben. Das hat euch der Herr, der Gott eurer Vorfahren, versprochen. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid. Ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht, schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Der Herr, euer Gott, wird euch nun in das Land bringen, das er euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Er wird euch dort große und schöne Städte geben, die ihr nicht erbaut habt. Häuser voller Güter, für die ihr nicht arbeiten musstet. Zisternen, die ihr nicht ausgehoben habt. Und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Ihr werdet essen können, so viel ihr wollt. Aber achtet darauf, dass ihr den Herrn nicht vergesst, euren Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Nur vor ihm sollt ihr Ehrfurcht haben, nur ihm dienen und nur bei seinem Namen schwören. Verehrt nicht die Götter eurer Nachbarvölker, sonst wird der Herr, euer Gott, zornig und vernichtet euch. Denn er wohnt mitten unter euch und er duldet keinen anderen Gott neben sich.
Wer hätte gedacht, dass man mitten in der Wüste ein riesengroßes Fest feiern kann. Aber das geht. Aus allen Ecken kommen die Leute mitten in diesem riesengroßen Lager des Volkes Israel. Muss man sich ja mal vorstellen, die Größe. Die haben ja mal gezählt zwischendurch und 600.000 wehrfähige Männer gefunden. Frauen und Kinder gar nicht mitgezählt. Ja? In diesem riesengroßen Lager strömen die Menschen aus allen Richtungen zur Mitte des Lagers, um zu feiern. Nicht einfach so irgendein Festle, sondern den Herrn, ihren Gott, der sie aus Ägypten gefeiert hat. Schon am Tag davor hat man Opfer gebracht, hat da eine riesengroße Zeremonie veranstaltet und heute kommt so der freudige Teil. Es wird getanzt, es wird gelacht, es wird gesungen, es gibt Grund zur Freude. Gott lebt und wohnt mitten unter seinem Volk. Und was keinem je gelungen ist, das gelingt jetzt dem Volk Israel. Sie dürfen den Herrn, ihren Gott, in seiner ganzen Herrlichkeit sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und er ist umwerfend schön. Er ist groß und stark und mächtig, dieser Gott. Vor seinem Anblick muss jeder Feind erzittern und das Volk, es tanzt und es jubelt und es singt zur Ehre seines Gottes. 2. Mose, Kapitel 2, Vers 32. Und jetzt hätte hier vorne eigentlich ein anderes Bild kommen sollen. Damit wollte ich euch überraschen. Und das ist mir nicht gelungen, denn hier hatte ich ein Bild von diesem Gott mit seinen Hörnern und seinem Gold, das so schön glänzt. Dieser junge Stier, der da steht in der Mitte des Volkes. Es ist nicht alles Gott, was glänzt, ist der Titel meiner Predigt heute Morgen, mit der wir weitergehen wollen in dieser Reihe. Zum Glück, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Haben wir angefangen damit. Aber was ist eigentlich Glück? Wie wird man glücklich? Israel hatte genug von diesem unsichtbaren Gott. Und hatte genug von einem Führer, der sie in die Wüste geführt hat, mit der dann auf dem Berg verschwunden ist, mit dem er nichts mehr anfangen kann. Sie haben sich selber einen Gott gebastelt. Aus Holz wahrscheinlich, nimmt man an, und dann vergoldet. Ein Kalb, ein Stier, in der damaligen Zeit recht ein geläufiges Symbol eines Gottes, steht mit seiner Jugend für Fruchtbarkeit und für Kraft. Das haben sich viele Völker gebaut, sowas. Israel wollte da endlich auch dazugehören. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das ist ja gar nicht so einfach mit so einem unsichtbaren Gott. Soll ich mir jetzt Glück einreden? Soll ich da jetzt irgendwie versuchen, so irgendwie tief geistliche Gefühle zu entwickeln und dann einfach so zu tun, als sei ich glücklich? Und überhaupt, was ist denn eigentlich Glück? Jetzt bin ich ja glücklicherweise mit einer Psychologin verheiratet, und es gibt in der Psychologie seit einigen Jahren einen neuen Trend und auch eigentlich einen neuen Zweig in der Psychologie, das nennt sich positive Psychologie. Wurde angefangen, geht ganz stark auf einen Amerikaner namens Martin Seligman zurück. Bis vor gar nicht allzu langer Zeit hat sich die Psychologie immer nur mit Menschen beschäftigt, denen irgendwas nicht gut ging. Ja, wo irgendwas schief lief im Leben, wo man dann das therapieren musste oder was auch immer. Und der Seligman hat sich dann irgendwann gefragt, ob es nicht sinnvoller wäre, eigentlich mal Menschen zu untersuchen, bei denen alles in Ordnung ist. Ja, eigentlich mal drüber nachzudenken, ja, was macht denn einen glücklichen Menschen aus und ein Leben, dem es gut geht und das in Ordnung ist. Und vielleicht könnte man ja gerade daraus auch lernen, wie man anderen Menschen helfen kann, bei denen das nicht so ist. Vielleicht könnten wir ja darüber nachdenken und lernen, wie wir eigentlich zum Glück kommen. Und seit einigen Jahren nimmt die Zahl der Wissenschaftler immer mehr zu, die sich damit beschäftigen, auch mit der Definition von dem, was überhaupt Glück ist, und es unter ganz verschiedenen Blickwinkeln untersuchen oder zumindest untersuchen wollen. Und was sie gern finden würden, wäre eine Formel, so irgendeine griffige Formel, wo man sagen könnte, so kommt man zum Glück. Da gibt es dann zum Beispiel Professor Ruud Veenhoven von der Erasmus-Universität in Rotterdam, der sagt, Glück ist die subjektive Wertschätzung des Lebens. Das versteht man nicht einmal, gell? Und dann soll man es auch noch leben. Ganz einfach zusammengefasst mit der Frage, wie zufrieden sind Sie alles in allem zurzeit mit Ihrem Leben als Ganzes? Und das hat er untersucht weltweit und festgestellt, in Costa Rica sind die Menschen am glücklichsten. In Deutschland sind wir immer noch im oberen Fünftel, sagt er. Das ist ja gar nicht schlecht. Befreien Sie sich von Neid, empfiehlt Professor David Watson von der Universität Iowa in den USA. Das sei der Schlüssel zum Glück, aber damit ist er sich schon nicht einig mit den anderen Glücksforschern, die zum Teil sagen, dass Ehrgeiz, also das Streben nach Glück, eine ganz wichtige Rolle spielt und deswegen nicht einfach als Neid abgelegt werden sollte. Und überhaupt, nach was gilt es denn zu streben? Wäre es mehr so die eigene individuelle Entwicklung, dass es mir gut geht, oder liegt das Glück eher daran, dass ich anderen Menschen diene? Und am Schluss sind wir wieder so schlau wie vorher. Die Frage, die ich gern heute Morgen stellen würde, ist, ob wir nicht manchmal auch dabei sind, goldene Kälber zu bauen. So ohne das überhaupt so wahrzunehmen, uns auch so unser eigenes Ding zu basteln, dem wir nachrennen und das dann vielleicht am Schluss unbewusst sogar unseren Gott ersetzt. Ein paar Feststellungen deswegen heute Morgen zum Glück, zum wahren Glück. Und wenn ihr so diesen Predigtzettel seht, da fehlt ja noch ein paar Sätze, aber es fängt immer an mit wahrem Glück. Und die Tatsache, dass wir überhaupt es für nötig halten, zu unterscheiden zwischen Glück und wahrem Glück, zeigt ja schon, dass es nicht so ganz einfach ist mit dem. Also offensichtlich gibt es ja jede Menge Glück, das dann am Schluss kein wahres Glück ist. Wahres Glück ist mehr als ein Traum, würde ich dir schon gern als Anfang zusagen, denn davon ist ja immer wieder die Rede in der Bibel, von dem Gott, der uns glücklich macht. Deswegen haben wir ja diese Jahreslosung. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Aber Traum ist ein ganz wichtiges Stichwort, denn es hat sich in unserer Gesellschaft irgendwie rumgesprochen, dass Mark Twain, das wissen die meisten nicht, dass es Mark Twain war, das gesagt hat, aber dass Mark Twain mal folgenden Satz von sich gegeben hat: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und der geht jetzt in allen möglichen Varianten mit tollen Bildern dahinter und so durchs Internet. Jeder Teenie schreibt ihn sich als Lebensmotto auf Facebook. Walt Disney soll angeblich, sagt seine Witwe ganz kürzlich in einem Interview, soll das als sein Lebensziel gehabt haben. Es geht ja auch so ein bisschen zurück auf den American Dream, ne? So die Idee, dass jeder es mal selbst vom Tellerwäscher zum Millionär bringen kann. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum, steht also auf 100.000 Seiten und keiner hat sich die Mühe gemacht, das Ding mal näher zu hinterfragen. Da gibt es ja einen anderen Spruch im Deutschen, der wäre jetzt normalerweise hier vorne gestanden, der sagt, Träume sind Schäume. Habt ihr den schon mal gehört? Und ist ja damit eigentlich das Gegenteil. Träume sind Schäume und manchmal sind sie sogar Albträume. Das ist ja auch so eine Sache mit Träumen. Kann man Traum denn wirklich mit einem Lebensziel gleichsetzen? Oder wir Christen machen das dann, wir machen das ja immer gern, wir geben Sachen gern einen geistlichen Anstrich und übernehmen die dann für uns und wir nehmen dann dieses Mark Twain Zitat, das natürlich auch völlig aus seinem Zusammenhang gerissen ist und wir definieren Traum und unseren Lebenstraum dann einfach als die Vision, die Gott mir geschenkt hat. Und dann kann das ja nur richtig sein, die zu verfolgen, weil wenn Gott eine Vision schenkt, dann sollte man der auch nachstreben. Aber ist jeder Traum wirklich eine Vision von Gott? Manche Träume kommen vielleicht auch einfach davon, dass man am Abend vorher zu viel gegessen hat. Ja? Die Tatsache ist doch, dass in unserer Welt die meisten Tellerwäscher keine Millionäre werden. Vielleicht sollte ich viel weniger fragen nach dem, was mein Lebenstraum ist. Und vielleicht sollte ich aufhören, Träumen hinterherzurennen und feststellen, dass die meisten Träume wirklich Schäume sind. Vielleicht sollte meine Frage vielmehr lauten, was hat denn Gott mit meinem Leben vor? Nicht, was wäre mein Traum, sondern was hat Gott mit meinem Leben vor? Und dann stelle ich ganz schnell fest, dass die meisten Leute, mit denen Gott was tut, wenn ich mal so in die Bibel reinschaue, wenn die so zurückblicken am Ende ihres Lebens, dann müssen sie feststellen, und da kommt auch ein toller deutscher Ausdruck rein, dass sie nicht im Traum dran gedacht hätten, dass Gott das mal in ihrem Leben tut. Vielleicht sind Träume einfach die falsche Basis. Und wer es nicht glaubt, der ist herzlich eingeladen, mal so richtig deutsches Billigfernsehen einzuschalten. Jetzt gerade laufen wieder die Castings von DSDS. Und dann siehst du, wie viele Leute dort kommen mit einem riesengroßen Traum. Ich werde Superstar in Deutschland, was auch immer das dann bringt. Und dabei ist es völlig egal, dass sie keinen Ton richtig singen können und überhaupt keine Ahnung von Musik haben und so. Wenn sie gefragt werden, ne, die fragen ja dann immer nach, ne? So, warum denkst du, dass du Superstar wirst? Dann ist es, weil ich schon mein ganzes Leben davon geträumt habe. Das ist schon mal ein Grund, ja? Ja? Vielleicht müssen wir aufhören, uns das goldene Kalb unserer Lebensträume zu bauen. Und feststellen, dass wahres Glück mehr ist als ein Traum. Aber genau genommen sind wir ja meistens noch sowieso viel einfacher gestrickt. Die meisten Menschen, da geht es ja nicht mal um die Träume, sondern da wird es noch viel grundlegender. Für die meisten Menschen ist Glück ganz einfach die Erfüllung aller meiner Wünsche. Timothy Keller, ein großer, bekannter amerikanischer Pastor und Apologet, schreibt in seinem Buch, von dem ich den Titel geklaut habe für heute Morgen, dieses Buch heißt tatsächlich, es ist nicht alles Gott, was glänzt, und hat auch einen wunderschönen, glänzenden, goldenen Umschlag. Kann ich euch sehr empfehlen, dieses Buch. Und er schreibt, alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns das versprechen, was nur er geben kann, ist ein Götze. Und er schreibt weiter, der Götze nimmt eine so zentrale Rolle ein, dass man ihn ohne mit der Wimper zu zucken mit der allergrößten Leidenschaft verfolgt und ihm alle Kraft und alle verfügbaren emotionalen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellt. So einfach geht es, sich einen Götzen zu basteln. Und es fängt dann an in ganz grundlegenden Lebensbereichen, und für manche ist es die Familie, für andere ist es Beruf oder Karriere, für manche geht es um Geld, für andere geht es um Erfolg. Manche wollen einfach nur mehr wertgeschätzt werden, andere wollen einfach nur das Gesicht wahren und nicht dumm dastehen vor den Leuten. Manche wollen ihre soziale Stellung verbessern. Eine Liebesaffäre kann den Platz eines Götzen einnehmen. Der Beifall der Kollegen kann einer werden. Das Streben nach fachlicher Kompetenz kann ein Götze sein. Sicherheit, Komfort, Schönheit, Bildung, Fitness, politische und soziale Anliegen, die Einhaltung von hohen moralischen Maßstäben, was besonders tugendhaft leben zu wollen, kann zu einem Götze werden. Selbst anderen Menschen helfen zu wollen, kann ein Götze werden. Wenn ich plötzlich in einer Abhängigkeit davon lebe und nur noch vor mir, in meinen eigenen Augen was wert bin, dann, wenn ich anderen Menschen was geben kann. Wir haben Götzen, die ganze Kulturen verehren. Das ist unterschiedlich, je nach Land, ob das jetzt militärische Macht ist oder technologischer Fortschritt, ob es wirtschaftlicher Aufschwung ist. Früher waren es dann eben andere Dinge, da waren es eher so Werte wie Familie und Arbeit und Pflichterfüllung, moralische Standards. Heute im Westen sind es so große Schlagworte wie Freiheit, Selbstverwirklichung, Wohlstand, Zufriedenheit, eine Weiterentwicklung. Das sind alles nicht Dinge, die in sich grundsätzlich schlecht sind. Viele davon, da wären wir aufgeschmissen, wenn es die nicht gäbe. Aber es sind alles Dinge, aus denen man sich einen Götzen basteln kann. Und zwar schneller, als man sich das überhaupt immer vorstellt. Und in diese Götzen investieren wir Menschen dann Liebe und Vertrauen und Gehorsam. Eigentlich Dinge, die Gott zustehen und nicht irgendeinem anderen Wunsch, Gedanken, irgendeinem Bedürfnis, das ich meine zu haben. Und dann, wenn Glück tatsächlich die Erfüllung meiner Wünsche ist, was passiert denn eigentlich, wenn sich dann der Wunsch erfüllt? Der gleiche Timothy Keller, von dem ich vorher schon zitiert habe, schreibt in seinem Buch, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass sich seine Wünsche erfüllen. Weil wenn sich alle meine Wünsche wirklich erfüllen, dann passiert im Normalfall eines von zwei Dingen. Entweder ich bin enttäuscht, weil sich nämlich rausstellt, dass all das, was ich mir immer ersehnt habe, mir doch nicht das gibt, was ich eigentlich dachte, was ich bekomme, wenn ich endlich das habe. Ein ganz banales Beispiel, das das sehr gut illustriert. Er funktioniert ganz gut in unserer hochtechnisierten Gesellschaft, wo wir alle mit irgendwelchen elektronischen Gerätschaften unterwegs sind. Ja, ob es zu Hause der PC ist oder der Fernseher oder in der Tasche das Handy. Die Tatsache ist, du kannst dir heute das neueste Handy kaufen und morgen ist es schon wieder nicht das neueste. Ist es schon wieder alt und es gibt wieder was Besseres. Und wir sehen, wie viele Leute dann immer das Neueste brauchen und sich dann eigentlich schon wieder das Nächste kaufen müssen, weil bevor sie die Bestellung überhaupt ankam, eigentlich das schon wieder alt ist, diese ganze Sache. Das ist ein banales Beispiel, funktioniert aber in anderen Lebensbereichen genauso. Was dachtest du immer, wenn ich nur dahin komme, wenn ich das erreiche? Ob das jetzt irgendein Besitz ist oder einfach bei anderen so angesehen zu werden, von anderen so geachtet zu werden, diesen Status zu haben. Wenn ich endlich da bin, dann ist alles in Ordnung. Und dann kommst du an. Und dann war es das jetzt was? War es dann wirklich so? Und überhaupt war das alles? Oder vielleicht, und das ist dann das Zweite, was passiert, vielleicht gibt es da ja noch mehr. Es ist eine Tatsache, dass Menschen sehr selten zufrieden sind mit dem, was sie haben. Das Streben nach Glück, das ja in den USA in der Unabhängigkeitserklärung als Menschenrecht festgeschrieben wurde, dieses Streben nach Glück wird ganz schnell zu einer Sucht. Wenn ich so und so viel Geld hätte, na, dann wäre es so ein einfaches, ganz grundlegendes Besitzbedürfnis. Ja? Und dann habe ich so und so viel Geld. Ja, aber wenn ich noch mehr hätte, weißt du? Unsere Jugend hat ja am Freitagabend Casino Night gehabt. Ja. Da war das spielerisch. Es gibt Menschen, die leben das im wirklichen Leben. Die spielen auch nicht mit irgendwelchen kleinen Chips. Die spielen um richtiges Geld. Ja. Und die meisten gehen ärmer heim, als sie gekommen sind. Das liegt zum einen daran, dass die Bank auf lange Sicht immer gewinnt. Und es liegt zum anderen daran, dass die Menschen nicht aufhören können. Denn selbst der, der gerade eine große Summe gewonnen hat, der sagt sich dann, ja, wenn ich die jetzt einsetze und die nochmal so vervielfach wie das vorher, dann habe ich ja noch mehr. Und schneller als man es guckt, ist selbst der größte Gewinn wieder weg. Es hilft uns Menschen nichts, wenn alle unsere Wünsche erfüllt werden. Da kommt nur ein neuer Wunsch dazu. Und das war's dann. Wir müssen also verstehen, dass Glück nicht die Erfüllung meiner Wünsche ist, und zwar zum Glück. Und vielleicht sollten wir aufhören, uns daraus ein goldenes Kalb zu bauen. Vielleicht ist einer der wichtigsten und ersten Schritte zum Glück, dass ich mir eingestehe, wie viele dieser goldenen Kälber bei mir schon daheim im Wohnzimmer rumstehen. Wie viele davon ich mir gebaut habe, wie viele davon ich verehr ganz aktiv in meinem Leben. Und dann höre ich auf, sie zu bauen. Wobei die Frage ist, kann man das überhaupt so einfach? Andrew Carnegie war einer der reichsten Männer Amerikas, hat eines der größten Stahlunternehmen weltweit aufgebaut. Der hat geschrieben in sein Tagebuch, jeder Mensch braucht einen Götzen. Und die Anhäufung von Reichtum ist eine besonders niederträchtige Variante. Kaum ein Götze ist entwürdiger. Aber gleich welchen Lebensweg ich einschlage, ich werde mich immer anstrengen wollen, immer alles geben müssen. Der Mann war nicht Christ. Aber er hat eine tiefe Einsicht gehabt, die ihm leider selber im Leben nicht arg viel weitergeholfen hat. Jeder Mensch braucht einen Götzen, sagte er. Das braucht, könnte man hinterfragen, aber vielleicht wäre die richtige Aussage, jeder Mensch baut einen Götzen, mindestens einen. Und die tragische Feststellung ist, dass man Götzen nicht einfach abschaffen kann. Dass man nicht einfach beschließen kann, naja, dann mache ich das halt nimmer. Dass wir Menschen immer irgendwas hinterherrennen. Das Einzige, was man mit Götzen machen kann, ist, man kann sie ersetzen. Durch das Richtige. Man kann anfangen, versuchen, sein Leben mit dem Richtigen zu füllen, dem Richtigen nachzulaufen, dem, bei dem sich dann tatsächlich auch das Ergebnis findet, den ich suche. Da hat ein französischer Philosoph was ganz Schlaues gesagt. Blaise Pascal hat gesagt, jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Loch, in das nur Gott hineinpasst. Und nichts weniger als Gott kann dieses Loch ausfüllen. Und das ist eine Tatsache, das kannst du beobachten in unserer Welt um dich her, genauso wie in deinem eigenen Leben, dass wir Menschen, die das ganze Leben lang unterwegs sind und versuchen, dieses Loch zu stopfen. Und wir suchen und finden Dinge und nichts passt. Und wenn ich dann endlich das erreicht habe, was ich denke, wenn ich das habe, dann ist das Loch gestopft, dann zeigt sich, dass es schon wieder die falsche Form hat für die ganze Geschichte. Nur bei Gott finde ich die Antwort auf diese grundsätzliche Lebenssuche der Menschen. Und es bringt uns zurück zu dem Text, den wir am Anfang, den unser Freddy gelesen hat. Auch ein Text aus der Wüste. Und aus dem Moment, als Israel nach langen Irrwegen, wir haben ja jetzt in der Allianzgebetswoche das mit Kaleb gehört, ne, und als die dann alle nicht den Glauben hatten, den Kaleb hat und dafür eine ganze Generation in der Wüste untergegangen ist, 40 Jahre später stehen sie erneut an der Grenze in das versprochene Land. Ein Land, in dem Gott ihnen gesagt hat, ich sag's mal frei, da werdet ihr glücklich. Und bevor es reingeht in dieses Land, ruft Mose nochmal das ganze Volk zusammen und erinnert sie dran, was wichtig ist, was sie nicht vergessen sollten, bevor es dorthin geht. Deswegen haben wir dieses fünfte Buch Mose, Deuteronomium, heißt nichts anderes als das Gesetz zum zweiten Mal. Da wird alles Wichtige nochmal wiederholt. Und in diesem zentralen Moment im Leben Israels, da erinnert sie Mose an eine der wichtigsten Tatsachen, die Gott gesagt hat. Israel, ihr sollt nur einen Gott haben. Nur einen. Da ist kein Platz für irgendwelche goldenen Kälber. Da ist kein Platz für irgendwelche anderen großen Dinge, die versprechen, das Glück und das Leben zu schenken. Ein Gott und sonst niemand. Dieser Satz ist das zentrale Glaubensbekenntnis Israels geworden. Höre Israel, der Herr unser Gott ist einer. Und bringt uns zurück zu dem Moment, als Gott Israel schon mal begegnet ist dort in der Wüste. Als er einen Bund geschlossen hat mit ihm und als sein allererstes Gebot, das er Israel gegeben hat, war, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Im Zusammenhang dieses Textes, der nochmal ins Gedächtnis ruft, wie wichtig das ist, dann aber auch verspricht, wenn du dich daran hältst, dann wird es dir gut gehen im Land. Wenn du dich daran hältst, dann findest du das Glück. Verstehen wir plötzlich, dass dieses erste Gebot Gottes, dass es da gar nicht drum geht, jetzt einfach exklusiv zu sein und Dinge zu verbieten und einzugrenzen, sondern dass diese Aussage, du sollst keine anderen Götter haben, nichts anderes ist als ein Ruf Gottes zum wahren Glück im Leben. Denn nur dann, wenn ich anfange, das zu leben, habe ich eine Chance, dieses Glück bei ihm zu finden. Du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst keine anderen Wege verfolgen, irgendwie dein Leben ausfüllen zu können. Du brauchst auch gar nicht weiter suchen. Dieser eine Gott reicht. Bei ihm gibt es das, was ich suche. Wahres Glück findet sich nur bei Gott. So hat er mich nur mal geschaffen als Mensch, dass ich mein Glück nur bei ihm finden kann. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dann wieder. Mit Sicherheit wird diese Suche mein ganzes Leben in Anspruch nehmen. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich dann sagen kann, so, jetzt habe ich ihn gefunden und jetzt war es das abgehakt, erledigt. Es ist ein lebenslanger Prozess, in den ich wahrscheinlich genauso viel Energie investieren sollte, wie ich vorher investiert habe in alle anderen möglichen Sackgassen, die mir dann doch nicht weitergeholfen haben. Aber es ist ein Weg, der an die einzige Stelle führt, wo es sich lohnt hinzugehen, nämlich zum Glück. Wo ich Erfüllung finde bei diesem einen Gott. John Newton, der große Pastor und Liederdichter, der hat geschrieben, für mich ist es der schwierigste Teil meiner Berufung, die Aufgabe, meine Augen ständig auf Christus zu richten, der mein Friede und mein Leben ist. Es scheint leichter zu sein, Selbstverleugnung in Tausenden von äußeren Begebenheiten zu üben, als die unablässige Anstrengung aufzubringen, aus der Gerechtigkeit und Kraft Gottes zu leben. Das ist schwierig, aber es lohnt sich, denn dort finde ich das Glück. Gott nahe zu sein, wird dann mein Glück und es füllt diese Lücke in meinem Herzen. Ich möchte dich einladen, auf dieser Reise einen Schritt weiter zu gehen. Wir haben gesagt, wir machen eine Reise zum aufregendsten Ort des Universums, nämlich in Gottes Nähe, dort, wo man Glück findet. Und vielleicht ist der erste Schritt auf dieser Reise einfach nochmal neu, mein Leben zu durchleuchten. Nachzuforschen, wonach suche ich denn eigentlich? Wohin bin ich denn eigentlich unterwegs? Wo glaube ich, das Glück zu finden? Und dann vielleicht auch mit Schrecken zu entdecken, wie viele goldene Figürchen da in der Gegend rumstehen. Und mal aufzuräumen und zu sagen, raus damit. Das hat in meinem Leben nichts verloren. Alle diese Dinge sind vielleicht gar nicht schlecht und schön und gut und alles, aber sie haben zu viel Platz bekommen in meinem Leben. Ich bekenne neu, ich werde nur einen Gott haben und bei ihm suche ich mein Glück. Und ich kann dir sicher sagen, bei ihm wirst du finden. Kommst du mit auf diese Reise? Wir beten. Jesus, drüber zu reden ist einfach. Und doch erkennen wir mit Schrecken wieder neu, wie oft wir doch angefangen haben, uns Dinge zu basteln, die ein Stück weit deinen Platz eingenommen haben. Wir bitten dich um Vergebung da, wo wir anderen Göttern nachgelaufen sind. Wir bitten dich auch um Vergebung da, wo wir das getan haben und es vielleicht gar nicht gemerkt haben. Wir bitten dich um Vergebung für die Momente, wo wir dich aus dem Blickfeld verloren haben und geglaubt haben, Glück selbst machen oder woanders finden zu können. Wir möchten heute wieder neu bekennen, wir möchten nur einem einzigen Gott dienen. Du allein sollst es sein, der Mittelpunkt unseres Lebens ist und Ziel. Nur bei dir suchen wir das Glück und wir sagen jetzt schon im Glauben, nur bei dir finden wir das Glück. Danke, Jesus. Amen. Lass dich einladen, in der Zeit des Gebets diesem Gott